Dieser Podcast wird präsentiert von 100 Minuten, dem Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
I would absolutely love to. Without shadow of a doubt. I joined this industry 20 years ago. I knew nothing about space. I have since become a huge space geek.
Tom Shelley träumt vom Weltall, von einer Reise in die Schwerelosigkeit und in die unendlichen Weiten des Universums. Ein Traum, den viele teilen.
So humans have always been curious about what is around the next corner, over the next hill. And so the possibility of being able to fly up into space is something that a lot of people dream about and wish about.
Shelley arbeitet für die amerikanische Space-Firma VAST. Seine Aufgabe? Er soll Unternehmen den Orbit als Wirtschaftsort schmackhaft machen.
The view that you get back onto Earth is extraordinary, and people who travel there often reflect back on what is called the overview effect.
Bisher ist dieser Blick auf die Erde der Crew der internationalen Raumstation ISS vorbehalten. Aber das soll sich nun ändern.
Das liegt daran, dass die internationale Raumstation, die ISS, nach 25 Jahren stellt die jetzt ihre Arbeit ein. Und damit verlieren die Astronauten aber auch ihre Anlaufstation, die sie seit dem Jahr 2000 hatten. Die Nachfolge von der ISS, die soll künftig, so wünscht sich das die NASA, von privaten Firmen betrieben werden. Ja, und die wollen im Orbit dann auch wirklich Geschäfte machen. Das heißt, sie wollen Astronauten ins All fliegen und dort auch beherbergen. Sie wollen Forschungslabore für Firmen einrichten. Und sie wollen sehr wohlhabende Touristen auch Ferien im Weltall ermöglichen. Und das ist dann der erste Schritt in eine Zukunft mit Siedlungen im All.
Nur der Mensch ist nicht wirklich für den Weltraum gemacht. Um an so einem unwirtlichen Ort länger zu bleiben oder sogar Jahre zu leben, brauchen wir Menschen eines, die Schwerkraft, und zwar künstlich erzeugt. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen, die unser Leben verändern könnten und wie sie Wirklichkeit werden. Diese Woche wollen wir wissen, was private Raumfahrtunternehmen im Orbit vorhaben. Der Frage bin ich mit meiner Kollegin und Co-Host Marie-Astrid Langer nachgegangen. Sie ist unsere Korrespondentin im Silicon Valley und schreibt über Technologie und wie die die Gesellschaft verändert. Ich bin Lena Waldle. Willkommen!
We are now entering really the third generation of space station.
Die ersten Raumstationen haben die USA und damals noch die Sowjetunion bereits in den 1970er Jahren in den Orbit geschossen. Dabei ging es um ganz fundamentale Fragen, wie zum Beispiel, können Menschen überhaupt im All überleben?
Which were answering the fundamental question of can you keep humans alive in space and can you provide them with a work environment?
Die Raumstationen legten die Basis für die ISS, die International Space Station. Seit dem Jahr 2000 leben und forschen Astronauten ununterbrochen im Orbit.
And they were successful programs. That then led directly to the International Space Station, which was this multinational, massive engineering project.
Dabei kamen viele Forschungsdurchbrüche heraus. In der Medizin, der Wasseraufbereitung, aber auch der Robotik. Aber nun neigt sich die Zeit der ISS langsam dem Ende zu.
We're now moving into the third generation.
Und die Vorbereitungen für die nächste Generation Raumstationen haben bereits begonnen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA wird in den nächsten Monaten Firmen auswählen, die eine Nachfolge der ISS bauen sollen. Die Konkurrenz zwischen den Unternehmen ist groß. Und eines dieser Unternehmen hat sich Astrid in Los Angeles genauer angeschaut.
Die Firma, die ich besucht habe, heißt VAST und die sitzt in Los Angeles. Um genau zu sein, am südlichen Stadtrand, in einer Region, die Space Beach genannt wird. Und der Spitzname kommt daher, weil inzwischen so viele Firmen aus dem Raumfahrtbereich dort sitzen. Ich mache dir ein paar Beispiele, also Konkurrenten von Elon Musk's SpaceX, die also wiederverwendbare Raketen herstellen, oder auch Firmen, die Starttechnologie für Raketen entwickeln. Und ich war dort zu Besuch und habe eine Führung auch durch die Produktionshallen bekommen. Das Beeindruckende ist eben, dass hier vor gerade mal 4-5 Jahren noch wirklich nichts war. Also einfach nur große Erdhügel, Sand. Und VAST hat hier innerhalb kürzester Zeit ein riesiges Gelände mit Fabriken aus dem Boden gestampft. Und das zeigt dir einfach, mit welcher Geschwindigkeit diese Raumfahrtindustrie in den USA am Space Beach derzeit voranprescht. Das, was die dort fertigen, das ist eine Weltraumstation, ein sogenanntes Habitat, wie die das nennen. Haven 1 heißt das, also Oase 1 auf Deutsch.
What you see on your right side here is the beginnings of what will become the Haven 1 module primary structure.
Damit wir mal so ein Gefühl bekommen, wie so eine Raumstation in Zukunft aussehen könnte, hat Astrid sich Haven 1 auch von innen angeschaut.
Auf den ersten Blick habe ich mich wie in einem Apple Store gefühlt. Das ist auch kein Zufall, denn VAST hat eine frühere Designerin von Apple eingestellt, weil man eben sagt, künftig wollen die Leute im Weltraum eben nicht nur überleben, sondern sich da auch wohlfühlen. Ich konnte die besuchen, nicht nur da auf diesem Innenhof, sondern auch in der virtuellen Welt, in so einer VR-Demonstration, für die ich mir so eine Brille aufgezogen habe. Und da gleitet man dann schwerelos in dieser Simulation durch die Kapsel. Das musst du dir so vorstellen, das ist so ein Wohnraum von 45 Kubikmetern, also nicht Quadratmetern. Gell, im Weltall schwebt man ja und deswegen sind die Kubikmeter relevant. In der Decke sind so Schlafquartiere eingelassen, interessanterweise mit solchen Druckkissen, die dich festhalten, damit du dann eben im Schlaf nicht durch die Schwerelosigkeit schwebst und dich womöglich verletzt. Aber insgesamt ist alles sehr modern. Also alles ist weiß, es gibt ein bisschen Holzverkleidung, so schlanke Metallleisten an den Rändern, an denen man sich dann nach vorne ziehen kann in der Schwerelosigkeit. Ja, aber das Beeindruckendste in dieser Raumstation, das war dann an der Decke, nämlich das Fenster mit dem Blick zur Erde. Also da habe ich dann auch in dieser VR-Simulation recht Gänsehaut bekommen und konnte mir auch wirklich vorstellen, warum eigentlich so viele Menschen ins Weltall gehen wollen.
Eine Raumstation zu betreiben ist ein unglaublicher logistischer Aufwand. Diese Raumstation braucht Energie. Sie muss mit Wasser und mit Sauerstoff versorgt werden. Und die Crew braucht natürlich auch Lebensmittel. Sie braucht Medikamente. Dort müssen Forschungsinstrumente installiert werden. Und das alles für Aufenthalte, die bis zu einem Monat dauern.
Und diese Raumstation hat eben 12 ausklappbare Solarflügel. Die wiederum haben Zellen auf den Flügeln obendrauf. Aber das sind nicht solche Solarzellen, wie du und ich sie von der Erde kennen, sondern die sind viel effizienter. Das sind sogenannte Triple Junction Zellen. Also die können ein viel breiteres Spektrum an Lichtwellenlängen einfangen und sind deswegen besonders effizient und müssen nicht so riesig sein. Die Belüftung, das ist auch ganz interessant, denn du darfst nicht vergessen, in der Schwerelosigkeit steigt warme Luft ja nicht auf. Und deswegen ist eine aktive Belüftung in diesen Raumstationen enorm wichtig. Denn ohne Ventilatoren, da würde sich das CO2, das wir alle ausatmen, wie so eine Blase um unseren Kopf herum sammeln. Und daran könnten dann gerade schlafende Astronauten ersticken.
All the food, water, everything that the crew will need for their mission is stored in this hallway.
An diesen Herausforderungen tüfteln die verschiedenen Raumfahrtunternehmen, damit die jeweilige Crew dort dann ihren Aufgaben nachgehen kann.
Astronauten internationaler Raumfahrtbehörden wie der NASA oder der ESA oder auch der japanischen Raumfahrtbehörde, die werden da weiterhin forschen, ähnlich wie auf der ISS. Und wenn Firmenkunden an Bord sind, also konkret Pharmafirmen oder Universitäten, die können dort Experimente machen oder eben auch einzelne Produkte wirklich herstellen, also in die Produktion übergehen an Bord dieser Haven 1. Und die Touristen, ja, die werden wahrscheinlich recht viel Zeit damit verbringen, aus dieser Luke auf die Erde zu schauen und sich diesen unfassbar schönen Anblick zu verinnerlichen. Und stelle ich mir vor, auch viel in der Schwerelosigkeit zu spielen, denn die hat man ja ansonsten nicht.
Die Schwerelosigkeit an Bord einer Raumstation wie Haven oder auch der ISS ist natürlich eine große Touristenattraktion. Aber vor allem macht sie das zu einem wertvollen Forschungsort.
The work that you can do in space and the very unique environment of microgravity and on board a space station.
Tom Shelley spricht von microgravity. Das heißt, die Schwerkraft, die Gravitation der Erde, die ist fast nicht mehr zu spüren. Vereinfacht gesagt, die Astronauten sind dort schwerelos.
Wenn du dir jetzt vorstellst, dass es keine Schwerkraft gibt, die oben und unten festlegt, dann bedeutet das, dass Kristalle perfekt gleichmäßig wachsen können. Und so kannst du zum Beispiel perfekt gleichmäßige Halbleiterkristalle bekommen, beispielsweise für die Produktion von Computerchips. Genauso lassen sich ganz neuartige Materialien herstellen, die auf der Erde unmöglich zu produzieren wären, eben wegen der Schwerkraft. Zum Beispiel hochreine optische Fasern. Und von der hohen Qualität dieser Fasern können wir dann wiederum auf der Erde hier profitieren.
Von so einer Produktion oder Forschung im All sind die privaten Raumfahrtunternehmen noch weit entfernt. Axiom Space, Blue Origin, VAST, Voyager, Starlab, sie alle konkurrieren miteinander. Denn wem die NASA für den Transport und die Unterkunft ihrer Astronauten vertraut, dem würden sich wohl auch Firmen und Touristen anschließen. Und die Raumfahrtbehörden anderer Länder. Es geht für die Unternehmen um ein großes Stück vom wachsenden Space-Business.
Die NASA will, dass im Weltraum im unteren Erdorbit, also auf einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern über der Erde, so ein richtiger Marktplatz entsteht. Und dieser Marktplatz soll eben von privaten Firmen betrieben werden. Und die NASA soll dabei nur einer von ganz vielen verschiedenen Kunden sein. Also private Unternehmen, Touristen, andere Raumfahrtfirmen, die sollen dort eben auch konsumieren. Und dieses Space-Business, das boomt wirklich ohne Ende. Also ich habe so eine Statistik gefunden von der Beratungsfirma Roland Berger. Die schätzt eben, dass dieser globale Markt für Raketenfirmen, Satellitenherstellern, also sprich jegliche Form von Raumfahrtwirtschaft im weiteren Sinne, in den kommenden Jahren um 9% jährlich wachsen dürfte. Und die schätzen eben, dass das im Jahr 2040 bei 2 Billionen Dollar liegen soll. 2024 waren es noch 470 Milliarden Dollar. Also diese ganze Weltraumwirtschaft, die fängt jetzt an, so richtig zu boomen.
Noch warten die Unternehmen auf die Ausschreibung der NASA mit konkreten technischen Vorgaben für die Nachfolge der ISS, damit sie ihre Raumstation auch daran anpassen können. Die Vision der Raumfahrtunternehmen endet aber nicht einfach mit der Nachfolge der ISS. Langfristig haben sie viel größere Pläne. Menschen sollen nicht nur 2 Wochen oder vielleicht auch 2 Monate im Orbit verbringen. Sie sollen irgendwann Monate, vielleicht sogar Jahre auf den Raumstationen leben und arbeiten. Und vielleicht auch auf Raumstationen, die nicht nur um die Erde kreisen, sondern auch um den Mond oder sogar um den Mars.
We can't really travel very far away from Earth at the moment because the human body in weightlessness doesn't do so well. We lose muscle mass, we lose bone density, the vision changes, and that limits our ability to about a year.
Aber für längere Aufenthalte im All ist der Mensch einfach nicht gemacht. Also muss die Technik nachhelfen. Wie? Das sehen wir uns jetzt an. Wir sind gleich zurück.
Die Art, wie wir wohnen, prägt, wie wir leben. Und sie wird sich verändern müssen. Wie wollen wir wohnen, wenn wir immer mehr werden? In der neuen Staffel von 100 Minuten «So wollen wir wohnen» sprechen wir mit den Menschen, die neue Wohnformen entwickeln, Städte gesünder machen und das Gemeinwohl neu denken. Eine Reportagereise durch die Schweiz mit Ideen, die weit über ihre Grenzen hinausweisen. 100 Minuten, der Podcast von Brand 1 und dem Mikro-Pionierfonds. Jetzt reinhören.
Der Mensch ist gemacht für die Erde.
Oliver Ulbricht ist Professor für Raumfahrt an der Universität Zürich.
Unsere ganze Konstruktion ist Erde. Wir sind Erdlinge. Wir müssen irgendwie das mitnehmen, genauso wie wir den Sauerstoff mitnehmen müssen oder erzeugen müssen.
Ulbricht forscht an den Auswirkungen von Schwerelosigkeit auf Astronauten.
Kurz gesagt ist das Problem, dass der Körper sich so verdammt gut anpassen kann. Wenn er in der Schwerelosigkeit ist, dann fängt er nämlich an, Muskeln abzubauen. Die braucht er ja nicht, weil er rumfliegen kann. Deswegen ist es auch wirklich ganz wichtig, dass Astronauten oder künftige Privatpersonen im Weltraum Gewichte heben, um dem Muskelschwund eben entgegenzuwirken. Aber vor allen Dingen auch die Knochen, die können irgendwann nach zu langer Zeit in der Schwerelosigkeit derart abbauen, dass sie an Dichte verlieren. Das ist prinzipiell im Weltraum kein Problem, aber wenn du dann eben hier zurück auf die Erde kommst, wo dann auf einmal die Schwerkraft wieder auf dir lastet und du selber gehen musst, dann kann es sein, dass deine Knochen im schlimmsten Fall brechen. Das ist ein Problem, das wird vor allen Dingen bei langfristigen Aufenthalten, also über einem Jahr, problematisch.
2 Wochen als Tourist im All oder auch 6 Monate als gut ausgebildeter Astronaut. Das ist für den Körper überhaupt kein Problem.
Bei der kurzen Aufenthaltsdauer sind wir generell in der Raumfahrtmedizin in einem ziemlich sicheren Bereich. Und das Schöne ist, das wissen wir eben nicht nur von Astronauten. Das wissen wir eben auch von normalen Menschen.
Nach der Landung ist man vielleicht ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber das legt sich wieder. Schwierig wird es, wenn die Crew länger im All bleiben soll oder sogar auf interplanetare Reisen geht.
Und dann kann es sein, weil Astronauten sind ja auch Schwerstarbeiter, die müssen ja viel einfach handwerkliche Arbeit machen, ja, dass sie dann Frakturen bekommen. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Risiko auf Langzeitmissionen zum Mars.
Das sollen Raumstationen lösen, die künstliche Gravitation erzeugen.
Das ist toll. Das ist definitiv ein Traum, oder? Also wenn wir künstliche Schwerkraft hätten, dann steht der Weg wirklich offen zu Langzeitaufenthalten im All. Das ist ganz großartig. Künstliche Schwerkraft nimmt alle Probleme weg, die Schwerelosigkeit mit sich bringt.
Bisher gibt es diese Stationen aber nur in Science-Fiction-Filmen und in den Visionen der Raumfahrtforscher.
Das heißt, das ist nämlich ganz, ganz einfach reine Physik. Also man kann eigentlich Schwerkraft induzieren durch 2 Möglichkeiten, entweder konstante Rotation oder konstante Beschleunigung. In dem Fall wäre es konstante Rotation.
Auch die konstante Rotation erzeugt eine Beschleunigung. Man nennt das Zentripetalbeschleunigung.
Gucken wir uns die erste Option, also konstantes Rotieren. Da ist eben die Idee dahinter, dass man Fliehkraft erzeugt. Also das kennt ja jeder, wenn man zum Beispiel auf einem Kettenkarussell sitzt und dann außen in diesen kleinen Wägelchen weggedrückt wird, dann erzeugt man Fliehkraft. Und wenn du nun in der Schwerelosigkeit bist, dann wäre diese Fliehkraft das Äquivalent von Erdanziehung. Also das würde dann sozusagen Schwerkraft in der Schwerelosigkeit herstellen. Und das Problem ist aber, dass man einen relativ großen Radius braucht, wenn man sich konstant rotiert. Denn wenn du dich mit einem zu kleinen Radius drehst, dann muss man sich ganz oft drehen und das kennt ja jeder, dann wird einem irgendwann ganz übel. Das heißt, diese Raumfahrtstationen, die müssten ziemlich groß sein. Dann wäre es aber möglich, dass am Rande dieser Station eine Kraft von 1G, also im Äquivalent von Erdgravitation, erzeugt würde.
Die zweite Option wäre eine geradlinige Beschleunigung.
Das kennt man ja zum Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt, auf der Startbahn und es dann losgeht, dann wird man so richtig in seinen Sitz gedrückt. Die Weltraumfirmen konzentrieren sich auf die erste Option, die konstante Rotation.
Die Forscher müssen also einen guten Kompromiss finden. Die Raumstation darf sich nicht zu oft drehen, aber sie darf auch nicht zu groß sein. So eine rotierende Raumstation hätte aber noch einen weiteren Vorteil. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir binden ein Gewicht an einen Faden und schwingen das dann um unseren Finger. Der Finger in der Mitte, der bewegt sich gar nicht. Und ganz außen bewegt sich das Gewicht am schnellsten. So wäre es dann auch bei dieser Raumstation. Je weiter außen, desto schneller bewegt es sich. Und diese Bewegung erzeugt die Fliehkraft, die man als künstliche Schwerkraft spürt.
Das heißt, auf dem Außenring hätten wir dann erdähnliche Bedingungen. Also da könnte man schlafen, wohnen, essen. Und ganz innen natürlich, je näher sie ins Zentrum rücken, wird die Schwerkraft ja abnehmen, sogar graduell. Und im Zentrum haben sie dann Schwerelosigkeit.
Ja, das wäre wirklich ein Win-Win. Denn außen hättest du ja die idealen Bedingungen für den menschlichen Körper. Aber im Inneren, dort könntest du eben alles wachsen lassen und alles produzieren, das von der Schwerelosigkeit profitiert. Und in diesem Bereich könntest du dann nicht nur forschen, sondern du könntest auch im großen Sinne produzieren. Und das Ganze, dieser ganze Produktionsprozess könnte von Menschen aber punktuell dann auch wieder überwacht werden. Und die könnten ja immer wieder in die Schwerkraft zurückkehren.
Und wenn wir jetzt ganz visionär sind, dann können wir uns vorstellen, dass so eine Raumstation auch ein Prototyp für einen permanenten Wohnort im All wäre. Schon eine coole Vorstellung.
Und jetzt, wenn ich sage, ich möchte die Erdschwerkraft wieder haben, dann braucht es tatsächlich eine relative Größe, so etwa über 200 Meter muss der Radius sein einer Raumstation, damit ich wirklich die Erdgravitation habe im äußeren Ring. Das heißt, das Ding hat eine ziemliche Größe, das ist da mit 200 Meter Radius, ist der Radius doppelt so groß, wie die ganze ISS lang ist. Das Ding ist riesig. Momentan sehe ich keine Transportkapazität, sowas ins All zu bringen, außer stückchenweise, wird dann sehr, sehr teuer.
Astrid, das klingt nach einer so komplizierten Aufgabe. Ist da der Flaschenhals wirklich der Transport ins All?
Ja, da hast du recht. Das ist derzeit noch die große Frage, wie man denn diese ganzen Bauteile ins Weltall befördern kann. Aber da ist es eben so, wenn du dir derzeit den Preistrend anguckst, dann gehen die Transportkosten ins Weltall seit einigen Jahren rasant runter. Und bei SpaceX, dem Marktführer, liegen die so grob zwischen 1500 und $3.500 pro Kilogramm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mich als Astronauten ins Weltall bringen würde, ich wiege 63 Kilo, dann wird das irgendwo was zwischen 95.000 und $215.000 kosten. Ohne Kleider und ohne Buch, was ich mitnehmen würde. Das ist natürlich viel Geld, aber die Preise heute sind nur ein Bruchteil dessen, was es noch vor 15 Jahren war. Und SpaceX hat ja auch mehr und mehr Konkurrenten. Das heißt, durch mehr Angebot werden dann auch die Preise weiter sinken. Das heißt, dass dieser Flaschenhalt der Transportkosten, der wird irgendwann immer weiter werden. Und damit könnte eben auch das Problem, wie man die Bauteile für so eine komplexe Raumstation in die Höhe bekommt, gelöst werden bzw. finanzierbar wären.
Was muss denn sonst noch erforscht werden, bevor Menschen sicher für längere Zeit im Weltraum leben und arbeiten können?
Ja, man darf nicht vergessen, der Mensch hat ja noch nie besonders viel Zeit im Weltraum verbracht. Also der Rekord liegt bei einem Russen, der vor ein paar Jahrzehnten mal 14,5 Monate im Weltall war. Sprich, wir wissen überhaupt nicht, wie sich diese Umgebung langfristig auf den menschlichen Körper auswirkt, auf die Psyche, was das mit einem macht, wenn man die ganze Zeit in so einer Kapsel ist, isoliert, nicht einfach raus an die frische Luft gehen kann. Dieser Weltraum ist ja ein sehr unwirtlicher Ort, gelinde gesagt. Also die Strahlenbelastung ist enorm, je weiter man von der Erde weggeht. Dort gibt's wahnsinnig viele Teile, die durchs Weltall mit einer irren Geschwindigkeit rasen, die auf solche Raumfahrtstationen prallen und womöglich auch beschädigen können. Wir wissen wirklich nicht, was langfristig noch an Hürden auf uns zukommen könnte, die wir derzeit noch gar nicht sehen im Dunkeln.
Das sind ja enorme Entwicklungskosten, die da auf so ein Unternehmen, ein Startup zukommen. Erstens mal, lohnt sich das? Und welches dieser Unternehmen hat denn wirklich jetzt eine Chance, sich da auch erfolgreich durchzusetzen?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Da ist es eben ganz wichtig, dass nun die Kommerzialisierung möglich ist. Also beispielsweise Touristen, sehr wohlhabende Touristen sollen dann für einen Platz in diesen Raumfahrtstationen Dutzende Millionen von Dollar ausgeben. Gleichzeitig ist es wichtig, dass auch Pharmakonzerne und andere private Firmen künftig dafür zahlen müssen. Denn so können sich diese Raumfahrtfirmen querfinanzieren. Aber natürlich ist auch die ganz große Frage, wer denn den Zuschlag von der NASA bekommen wird, Nachfolger der ISS zu sein. Die Konkurrenz ist enorm stark. Also zum Beispiel Axiom Space, die haben jahrelange Erfahrung. Es gibt auch Firmen von Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos. Und Starlab, das ist ja so ein Konsortium aus verschiedenen Firmen, darunter Airbus und Voyager und Mitsubishi. Also das wird jetzt die große Frage sein. Welche und wie viele dieser Firmen erhalten den enorm prestigeträchtigen Auftrag der NASA, Nachfolge der ISS zu werden.
Aber du hast jetzt vor allen Dingen amerikanische Unternehmen genannt. Welche Rolle spielen denn andere Nationen bei diesem Vorhaben der Kommerzialisierung des Weltraums?
Ja, das ist ganz interessant, denn China hat zum Beispiel sein ganz eigenes Raumfahrtprogramm. Also da gibt's keinerlei Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Die darf es auch gar nicht geben. Das wurde nämlich im amerikanischen Kongress schon 2011 so geregelt, dass man im Weltraum nicht mit den Chinesen zusammenarbeiten darf. Sprich, das All ist jetzt ein weiteres Feld dieses Kräftemessens zwischen China und den USA um die Vorherrschaft. Aber da ist zum Beispiel auch Japan. Also Japan hat jetzt auch versucht, im Vergleich zu anderen Ländern aufzuholen. Die haben eher weniger Finanzmittel, aber eine hohe Expertise, zum Beispiel im Bereich Robotik. Die Europäer haben da natürlich auch Ambitionen, aber da muss man auch sagen, die hinken etwas hinterher. Also ESA, die European Space Agency, die erwägt derzeit, einen eigenen Nachfolger für die ISS zu bauen, von den Amerikanern losgelöster zu agieren und hat nun Startups gebeten um Entwürfe und Pläne dafür. Eine Tatsache ist aber, dass die Europäer da den Amerikanern um Jahre hinterherhinken.
Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Quantensprung gibt es übrigens nicht nur zu hören, sondern auch zu lesen. Ich verlinke euch den Newsletter in den Shownotes. Dort findet ihr die wichtigsten Fakten zu dieser Folge auf einen Blick und wie immer auch noch weiteren Lesestoff über das Weltall. Ich bin Lena Waldle, wir hören uns wieder nächste Woche.